Also ich auf einem Stuhl im Gang gesessen, völlig verkotet. Der ganze Gang ist voller Papier und was weiß ich gewesen. Die Hundepflegefachfrau sagt selber, sie sei völlig überfordert gewesen.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter. Heute mit Jasmin Helbling. Der 70-jährige Ueli Pfister ist verwirrt und hilflos. Seine Bekannten wollen helfen, aber der Arzt und die Beiständin ignorieren die Gefährdungsmeldungen. Der Ueli Pfister zahlt das mit seinem Leben. Wie hat es so weit kommen? Und hätte man das vermeiden können? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Mit mir im Studio sind die Redaktorin Andrea Häfeli und die Juristin Kathrin Reichmuth. Hallo zusammen.
Hoi.
Hallo.
Andrea, wir reden heute über den Fall von Ueli Pfister. Wer war er denn überhaupt gewesen?
Ja, vorausschickt muss man sagen, der Ueli Pfister hat nicht so geheissen. Wir haben ihn anonymisiert, aus Respekt vor ihm, auch wenn er schon tot ist, und vor allfälligen Angehörigen, wo man aber keine gefunden hat. Am Schluss. Der Ueli Pfister hat es von klein auf nicht so einfach gehabt. Seine Mutter war schwer krank gewesen, er hat sie müssen pflegen. Er hat schon sehr früh Diabetes-Diagnosen bekommen, und zwar die schwere Sorte. Er war dann später sehr übergewichtig, war ein kleiner Mann, aber sehr übergewichtig. Er hatte offene Beine und also auch gesundheitlich wirklich kein einfaches Leben. Aber was man vielleicht noch muss sagen, seine grösste Passion und das, was ihn auch für sich ausgemacht hat, war das Schweizer Örgeli. Er war Musiker, er hat an vielen Formationen gespielt und er hat das Musik machen, einfach geliebt.
Und das, was du jetzt erzählst über ihn, ich nehme an, das hast du in Erfahrung gebracht, weil er ist ja schon gestorben gewesen, wo du recherchiert hast an dem Artikel. Wie bist du überhaupt an die Geschichte gekommen?
Ja, genau. Am 4. Juli letztes Jahr, das ist zwei Tage nach seinem Tod gewesen, hatte ich Bickedienst am Telefon, wo es Leute anrufen und Sachen erzählen, wo sie das Gefühl haben, das wäre eine gute Geschichte. Und da war eine Frau Brechbühl am Telefon, die mir zwar sehr strukturiert und gefasst und gleichzeitig aber auch fassungslos, dass so etwas in der Schweiz möglich ist, erzählt hat, dass gerade ihre gute Freund gestorben ist, weil niemand geschaut hat.
Und das hat dich interessiert als Journalistin?
Das hat mich sehr interessiert. Erstens mal ist es wieder eine Schicksalsgeschichte, die man fast nicht fassen kann, dass das möglich ist. Und mich hat es dann auch Wunder genommen, wie es hat so weit kommen konnte.
Und zu dem kommen wir gerade. Wir tauchen gerade tiefer in den Fall ein. Zuerst wollen wir aber noch ein bisschen genauer wissen, was der Ueli Pfister für einen ist. Und wir haben das auch Regina Brechbühl gefragt. Und sie hat gesagt, dass er sehr schwierige Seiten hatte. Zum Beispiel hätte er stur sein können, wenn es nicht nach seinem Kopf gelaufen ist oder wenn man ihn nicht ernst genommen hat. Dass er manchmal sogar ausfällig wurde. Sie erinnert sich aber vor allem an einen sehr liebenswerten Mann.
Der Ueli Pfister war für mich ein bescheidener, liebenswürdiger Mann. Ich habe ihn so erlebt, dass er sehr nach Anerkennung gelächt hat. Er wollte gerne ernst genommen werden und war immer auch auf der Suche nach Liebe. Eines seiner grossen Lebensinhalte war sein Örgeli. Seelenkompresserli hat er das genannt. Sein Örgeli, das war immer sein Seelentröster. Oder seine Örgeli, hat ja mehrere gehabt. Er hat auch immer gesagt, wenn ich dann einmal gehen muss, dann ist das klar und das ist auch so geschrieben, dass meine Jürgeli zusammen mit mir verbrannt werden. Die kommen mit mir mit, damit ich dann auf der Wolke 13 weiterhin jürgeln kann.
Regina Brechbühl hat viel Zeit mit dem Ueli Pfister verbracht. Manchmal sind sie auch zusammen unterwegs gewesen.
Der Kanton Bern, ganz besonders Semital, hat er mega, mega geliebt. Mehrmals bin ich mit ihm zusammen im Emmental und dann hat er immer von Freude gestrahlt und war so mega dankbar gewesen, dass ich ihm das möglich gemacht habe. Auch wenn wir zusammen gürgelt haben, dann war so eine wunderschöne Energie im Raum gewesen. Und ich habe gespürt und gesehen, wie glücklich er ist. Auch hat er zweimal mit mir auf Frankreich gekommen, wo ich ja eben auch noch ein bisschen daheim bin. Und dort hat ihm ganz besonders gefallen, dass er mit meinem Mann hat dürfen in einem Oldtimer spazieren fahren. Das Gesicht, die Freude in seinem Gesicht innen, das Lachen, das vergesse ich nie.
Das klingt alles noch recht schön und harmonisch, aber es ist etwas passiert, wie wir vorher gehört haben. Und Regina Brechbühl hat uns von einer Situation im April 2024 erzählt, die ihre Sorgen gemacht hat. Am Ueli Pfister ist es dort nicht gut gegangen und darum ist sie für ihn gepostet.
Als er die Türe nicht aufgemacht hat und auch nicht reagiert aufs Telefon, habe ich bei den Nachbarn gelüttet und habe dann so überrufen gehen. Und seine Wohnungstür war immer offen und habe ihn dann am Boden gelegen vorgefunden. Zusammen haben wir es geschafft, dass er wieder in den Stuhl sitzen konnte. Ich habe ihm die Lebensmittel dort gelassen und habe ihn dann, weil er mir gesagt hat, er schafft das schon allein gelassen. Am Tag darauf hat er sich dann wieder nicht mehr gemeldet und ich bin vorbeigegangen. Und dann war er wirklich in einem sehr desolaten Zustand wieder am Boden gewesen. Ich habe es nicht geschafft, ihn beleidigen aufzunehmen. Ich habe dann in einem ehemaligen Beistand von ihm angerufen, der für ihn auch ein guter Freund geworden ist. Und er ist dann gekommen und hat mit mir zusammen dann auch die Ambulanz organisiert. Die Ambulanz ist dann aber wieder gegangen, weil der Ueli Pfister sich geweigert hat, mitzugehen. Einen Tag später ist er dann von der Bezirksärztin eingewiesen worden ins Spital. Später, als er wieder daheim war, hat mir der Ueli Pfister mega, mega Danke gesagt, dass wir das gegen seinen Willen gemacht haben. Weisst, ich wäre sonst nicht mehr am Leben, hat er gesagt zu mir.
Er war dann also doch froh um die Hilfe, gewesen, auch wenn er sich am Anfang gewehrt hat. Andrea, ist es bei dieser einen Episode geblieben?
Nein, es hat immer wieder so Vorfälle gegeben. Und da war sicher auch der Arzt informiert gewesen, von ihm, der Hausarzt, also, und die Beistandschaft auch. Also die Kest heisst die in der Stadt, wo er gewohnt hat.
Mit D.
Mit D, ja, das ist Kinder- und Erwachsenenschutzdienste und nicht Behörden, wie zum Beispiel im Kanton Zürich. Und dann Ende Juni hat es eine krasse Hitzewelle gegeben. Und an dem Sonntag vor seinem Tod hat er sich verkrochen in der Tiefgarage von dem Haus, wo er gewohnt hat. Irgendwie am Nachmittag um 5 Uhr ist dann mal eine Nachbarsfamilie vorbeigekommen, weil die haben wollen auf einen Ausflug und haben ihn gesehen und gesagt, ja, was machst denn du da, Ueli? Und er hat gemeint, ja, es sei einfach zu heiß, er hat da besser und sei darum in der Tiefgarage. Und um 6 Uhr hat dann ein Nachbar, sind die Nachbarn wieder heimgekommen und er war immer noch dort unten gewesen und es war auch befremdlich gewesen und am Schluss hat dann die Familie die Polizei geholt.
Und die ist dann auch gekommen?
Und die ist auch gekommen, aber er hat dann gesagt, ja, er sei einfach da wegen der Hitze, es sei alles in Ordnung, sie können die wieder gehen und das haben sie dann auch gemacht. Aber trotzdem, er ist jetzt schon seit x Stunden in dieser Tiefgarage gewesen und im Haus hat man das gewusst, hat sich Sorgen gemacht. Und eine Nachbarin, die engeren Kontakt hatte, auch wegen dem Schweizer Örgeli, die ist dann runter, sie hat ihm zu trinken angeboten, sie hat ein Glas angeboten, er hat nichts wollen, hat einfach nicht rauf wollen. Und erst am Abend um 9 Uhr ungefähr hat es ihn dann dazu gebracht, dass er jetzt in seine Wohnung geht. Und die Nachbarin, die vertreibt Zeitungen am frühen Morgen und ist irgendwie um 3:30 zum Haus aus und hat dann gemerkt, ja, aber da brennt immer noch Licht. Und als sie von der Tour zurück so war, hat sie dann der Regina Brechbühl angerufen, weil sie gewusst hat, das ist eine gute Freundin von ihm. Jetzt war die aber in Frankreich gewesen. Und sie hat dann ihre geraten, also der Nachbarin geraten, ja, läutet sie durch den ein Hausarzt da, der weiss sicher, was zu tun ist. Der kennt ihn schon seit Jahren, oder? Und das hat dann die Nachbarin gemacht. Nur, wo sie dort angerufen hat, der Praxisassistentin gesagt, ja, sie soll doch einfach den Kest anrufen und eine Gefährdungsmeldung machen.
Und zum Hausarzt ist es gar nicht vorgedrungen?
So wie es der Hausarzt dann in der Stellungnahme erklärt, ist es gar nicht so im Kommen.
Okay, also der Rat war, den Kest anrufen. Haben sie das gemacht?
Ja, das hat dann Frau Brechbühl wieder gemacht, Regina Brechbühl. Die war allerdings in Frankreich zu dem Moment und hat sonst jetzt nicht viel machen können, als dort anrufen. und hat dann erzählt, wie das Gespräch abgelaufen ist.
Bei dort, liebe Henke, beim Telefonempfang hat dort aber gesagt, dass ich eine dringende Gefährdungsmeldung habe und ich sie wirklich bete, dass sie das der Beiständin so weitergibt und dass sofort gehandelt wird. Am Dienstag ist noch nichts passiert am Tag darauf, dann habe ich wieder angerufen, dann einen Rückruf bekommen von der Beiständin und sie war unglaublich böse mit mir, frech und alles andere als professionell. Sie hat gesagt, sie wisse nicht, was sie jetzt mit dem machen müsse. Sie hat sonst schon genug Arbeit auf dem Schreibtisch. Und eigentlich kann ja auch ich die Ambulanz organisieren.
Ich fasse nochmal zusammen. Er war schon im Spital. Der Hausarzt hat gewusst, wie schlecht es ihm geht. Und Kest war involviert. Und trotzdem ist der Ueli Pfister sich allein überlassen worden. Wie ist es weitergegangen?
Er hat die offene Beine und hat darum eine Wundpflegespezialistin gehabt. Die hat er schon lange gehabt. Die haben sich auch gut gekannt. Er ist zweimal in der Woche zu ihr. Und sie hat am Freitag vorher schon gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Aber er hat ums Verdingste nicht wollen zum Doktor.
Das war seine Sturheit, oder?
Das war seine Sturheit, genau. Und dann am nächsten Morgen, also an dem Dienstag, jetzt haben wir ja schon Dienstag, ist er nicht gekommen zu seinem Termin und dann hat sie gedacht, ups, da stimmt etwas gar nicht. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen, weil sie sich ja am Freitag schon Sorgen gemacht hat. Sie hat gesagt, er hat dort fiebrig gewirkt. Und weil er nicht gekommen ist, hat sie ihre Praxis schnell zugemacht und ist zu ihm gefahren und hat wollte rein. Und er hat nicht aufgemacht. Dann hat sie wie jemand anderem im Wohnhaus geläutet und die Nachbarin hat dann aufgemacht. Und hat ihr dann gesagt, ja, die Wohnungstür sei meistens nicht abgeschlossen, wenn es ihm schlecht gehe. Sie könne wahrscheinlich einfach rein. Und das hat sie dann gemacht. Und was sie dort vorgefunden hat, muss einfach wirklich grauenhaft gewesen sein.
Kannst du das beschreiben? Noch etwas genauer.
Sie hat es so beschrieben, auf eine dezente Art, vermute ich. Es ist wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Er sei auf einem Stuhl im Gang gesessen. Hat Inkontinenzhösli gehabt, völlig verkotet. Der ganze Gang ist voller Papier und was weiß ich gsi. Es hat überall Flüge gehabt. Es ist ja auch heiß gsi. Und sie säge dann, säge mal zuerst alle Feist draufgerissen. Und hat der Beiständin angelüht auf die Kiste. Und, dann hat sie versucht, ihn ins Bett zu bringen und er hat nicht, zuerst nicht wollen. Dann hat sie gesagt, ja, man müsse dich doch sauber machen, du bist ja ganz verdreckt. Und dann hätte er wollen einfach die frischen Hösli über die alten anlegen und so. Aber auf jeden Fall hat sie ihn dann im Bett gehabt. Aber es ist dann irgendwie gegangen.
Er war nicht wirklich ansprechbar gewesen, verwirrt auch wieder.
Nein, sie sagt, er hätte sie zwar erkannt, aber sie war wirr gewesen. Also wirklich nicht gut zu Weg. Und natürlich besteht der Verdacht, das wissen wir aber nicht, weil wir den Obduktionsbericht natürlich nicht haben, dass er seine Diabetes-Medikamente nicht genommen hat, dass er das Insulin nicht gespritzt hat und dehydriert war. Und er war ja auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch sagen. Und dass er darum dann natürlich noch verwirrter wird und dann erst recht seine Medis nicht nimmt. Vermutlich ist es so gewesen.
Und wer wäre denn jetzt da zuständig? Müsste da die Beiständin vorbeikommen?
Ja, also wenn sie das weiss, wäre es vielleicht noch nett, wenn sie würde kommen, ja sicher.
Und das hat sie aber nicht gemacht?
Nein, sie hat, die Wundpflegefachfrau hat dann auf Kest angerufen, hat die Beiständin am Draht gehabt und die hat dann gesagt, ja, sie hätte jetzt nicht Zeit, sie könne frühestens zuerst hat es geheissen, sie sei nicht rum. Sie hat dann um 12 Uhr angefangen zurückgerufen. Man muss ja sagen, dass die Wundpflegefachfrau wieder zurückgehen müsste. Die hat noch andere Patienten gehabt. Sie sagt selber, sie sei völlig überfordert gewesen. Und dann hat eben die Beiständin um 12 Uhr zurückgerufen und hat gesagt, ja, sie hätte viel zu tun und sie könne frühestens um 4 Uhr vorbeigehen schauen. Und dann hat sie erst am 7. Uhr am Abend wieder sich zurückgemeldet und gesagt, ja, sie sei mit einer Kollegin gegangen, sie hätte eine Stunde gebraucht, bis er ihn aufgemacht hätte. Und sie hätte dann mit ihm abgemacht, dass er am nächsten Morgen sich melde. Jetzt ist natürlich schon ein bisschen schräg, wenn man sich vorstellt, wie der Zustand von der Wohnung beschrieben worden ist, von der Wundpflegefachfrau, wie er sonst zu weg war, wie sie beschrieben hat, wie er zu weg war. Das ist ja nicht besser geworden und er wird auch seine Wohnung nicht geputzt haben in dieser Zwischenzeit. Ja.
Und das ist ja immer wieder vorgekommen, oder? Es sind ja eigentlich alle genau. alarmiert gewesen in seinem Umfeld.
Ja, und in seiner Akte müssen so Sachen auch gestanden sein, wenn man ihn mit einem FU, also mit einer fürsorglichen Unterbringung, hat müssen ins Spital bringen, weil er so schlecht zu weg war. Das muss ja in der Akte stehen. Wie auch immer, sie ist dann, ja eben, sie sind am 7. gegangen, oder sind dann gegangen, nachdem sie bei ihm gewesen sind. Und am nächsten Morgen hat er sich nicht gemeldet. Und dann ist sie vorbei. Und jetzt mache ich einen kleinen Wechsel zu der Nachbarin, die wir am Anfang hatten. Die hat dann gesagt, ja, sie hat rausgeschaut und da sei ein Polizeiauto gestanden und ein Auto, das darauf Forensik gestanden sei. Und dann hat sie gewusst, ja, jetzt ist er tot, der Ueli.
Und weiss man auch, was er gestorben ist?
Nein, eben nicht, weil wir natürlich keinen Zugang zu dem Autopsiebericht haben, der sicher gemacht worden ist, weil es ein unerklärlicher Todesfall ist. Aber da haben wir logischerweise keinen Zugang. Außer es hätte Hinterbliebene gegeben, die uns das gegeben hätten, aber es gibt keine Hinterbliebene.
Wenn ich das alles höre, also die vielen Hilferufe, die vielen Leute, die sich für ihn eingesetzt haben, stelle ich mir sofort die Frage, ob man es hätte vermeiden können. Natürlich auch, ob es Schuldige gibt. Mich nimmt noch wunder, die Rolle der Käste, wenn die jetzt vorbeigegangen wäre, früher, wenn die anders reagiert hätte man dort etwas machen können? Hast du sie mit dem konfrontiert, Andrea?
Ich habe sie natürlich damit konfrontiert. Ich habe ihr meine Fragen geschickt zur Stellungnahme, also sowohl der Behörde wie auch der Beiständin selber. Es ist dann nichts zurückgekommen. Ich habe die Beiständin nur angerufen. Sie hat in der Zwischenzeit ihre Arbeitsstelle gewechselt. Und ich meine, es ist eine Unterstellung, die man nicht ernsthaft kann machen kann. Es ist Spekulation. Hat er überlebt, hat er nicht überlebt? Das steht uns nicht an, darüber zu spekulieren. Zudem wäre es auch ziemlich heikel, so etwas zu behaupten. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Beiständin zu dem Thema wirklich zu hudeln ist. Also es ist ihr nicht gut gegangen und es ist auch ein beklemmendes Telefonat gewesen.
Das löst ja wahrscheinlich gleich auch etwas aus bei ihr.
Ja, davon gehe ich aus.
Und hast du auch mit dem Arzt nochmal geredet? Das haben wir ja schon gehört, das eine Telefon ist vielleicht gar nicht zu ihm durchgekommen. Wäre das eine Verantwortung von einem Arzt, da früher vorbeizugehen, zu reagieren?
Also nicht, wenn er es nicht weiss, natürlich. Mm. Er ist einfach ein Hausarzt und wenn ein Patient jetzt nicht gekommen wäre, also wenn jetzt der Ueli Pfister nicht vorbei wäre, obwohl er einen Termin hat, dann hätte er vielleicht müssen mit dem Hintergrund wissen, hätte er vielleicht können schnell jemanden vorbeischicken oder anrufen und so. Aber so war es ja nicht gewesen. Und der Herr Pfister ist ja auch ein kleiner renitenter Medizin-Benutzer gewesen, sagen wir es mal so.
Der hat ihn gar nicht wollen gesehen, wenn es nicht
umgekehrt. Ja, nein, aber klar. Das ist ja, ich glaube, er hat aus der Jugend her, das ist eine Spekulation von mir und auch von der Brechbühl und von der Wundpflegefachfrau, dass er, weil seine Mutter ja so schwer krank war und er musste da pflegen und den Haushalt machen und alles, dass er da auch ein bisschen Trauma hatte im Zusammenhang mit Spitälern. Aber das hat nie jemand mit ihm herausgefunden, was da wirklich los war. Ja, ich meine, eben der Arzt hat gesagt, zu mir ist es nicht gekommen und meine Arzthilfin, das sagt man heute zwar, glaube ich, nicht mehr so, MPA,
ja.
Die hat nach ihrem besten Wissen und Gewissen gesagt, ja, läutet halt den Beistand an oder die Beiständin. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr hat der Arzt auch nicht gesagt.
Ich fasse nochmal zusammen. 2024 hat sich der Ueli Pfister immer öfter seltsam verhalten und war verwirrt gewesen. Seine Bekannten wollten helfen, sind aber bei den Fachleuten angestanden. Behörden haben nichts gemacht. Kathrin Reichmuth vom Beobachter Beratungszentrum. Wenn du das hörst, was ist deine Einschätzung? Wer ist die Schuld? Frage jetzt einfach mal so.
Ja, die Schuldfrage, das ist schwierig. Wir haben es auch vorher von Andrea schon gehört, es gibt viele Wäre, hätte. Und dazu kann ich nicht jetzt klar Antwort geben. Ich kann aber einordnen. Und die Diskussion um die KESB, und ich sage jetzt extra, oder ich erwähne jetzt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, weil das ist der gängige Begriff. Und ihre Entscheidung, ja, die halten eigentlich Medien schon seit 2013, seit sie ihre Arbeit aufgenommen haben, in Schach. Man hört immer wieder Sachen über den Entscheid von der KESB, wie das gefällt wird, was für Sachen das passieren. Und darum habe ich gedacht, machen wir mal einen Schritt zurück. Was ist denn die Aufgabe von der KESB? Es ist der Schutz und die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen. Sie stellen die Selbstbestimmung der Personen im Mittelpunkt stellen. Das ist ganz wichtig. Und es gibt auch den Unterschied zwischen KESB und den Erwachsenen und KESB und Kind. Und jetzt in dem Fall geht es natürlich um KESB und das Erwachsenenschutzrecht. Die Fachleute, jetzt auch wie die Beistände in dem Fall, müssen einschätzen, braucht die Person Hilfe? KESB muss ihren Auftrag erfüllen und der ist halt im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und dem Schutzbedürfnis. Es sind immer Ermessensentscheide, es ist ein Abwägen, es sind Menschen, die die Entscheide treffen und wo Menschen sind, dort passieren Fehler.
Ja, man muss auch dazu sagen, die Beiständin, die der Ueli Pfister hatte, war für die Finanzen gewesen. Also er war nicht klassisch für Beiständen gewesen, dass man ihm für alles und jenes hat müssen schauen, sondern nur für seine Finanzen. Und ich vermute, dass die Frau auch mega überfordert war mit der Situation, weil sie mit dem sonst ja nichts zu tun hat und weil sie, das ist nicht ihre primäre Aufgabe. Trotzdem denke ich, man darf auch von einer finanziellen Beiständin erwarten, dass sie im Notfall checkt, was los ist.
Vielleicht können wir kurz darüber reden, wie so etwas im Idealfall würde laufen. Also ich mache mir Sorgen um meinen Nachbar oder Freund, dann würde ich den KESB anrufen. Was passiert dann, Kathrin?
Also genau, man kann jede private Person, also du, ich, Andrea, alle können Gefährdungsmeldungen machen, wenn man der Ansicht ist, dass eine Person Hilfe braucht und man sie sonst nirgends anderweitig dieser Person geben kann. Man meldet das, man kann das auch anonym machen, was aber natürlich nicht ratsam ist, weil sonst kann man keine Rückfragen mehr stellen. Ja, und dann fährt KESB, muss sich um das kümmern, sie müssen das Verfahren aufnehmen, sie müssen einen Fall eröffnen und dem nachgehen, aufklären, sachverständige Personen involvieren, auch die Person, wo die Gefährdungsmeldung gemacht worden ist, die muss man auch involvieren und am Schluss tun wir einen Entscheid treffen. Und jetzt in dem Fall hat er schon eine finanzielle Beiständin gehabt, weil dort hat man gemerkt, braucht er Hilfe, braucht er Unterstützung, kann er nicht selber sich darum kümmern. Und davor, aber jetzt in dem vorliegenden Fall geht es ums Medizinische. Dort ist aber noch keine Beistandschaft errichtet worden.
Nein.
Also vielleicht nicht gleich noch mal kurz zurückkommen zum Wort Gefährdungsmeldung. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das ist ein juristischer Begriff. Was heisst das genau? Also ich mache mir Sorgen, dann mache ich eine Gefährdungsmeldung.
Es ist schon ein grösseres Ausmaß. Es ist nicht nur, ich mache mir Sorgen, sondern es ist wirklich eine Hilfsbedürftigkeit von einer Person. Und das ist nicht... Demenz ist so ein bisschen das, wo man vielleicht das Höchste, was man denkt, eine Person ist nicht mehr urteilsfähig, kann es nicht mehr abschätzen, was sie macht und ist darum, tut sich vielleicht auch selber gefährden oder vielleicht auch andere. Aber auch schon bei anderen Anzeichen, also Vergesslichkeit, psychische Krankheiten, Verwahrlosung, das ist auch eine Erscheinung, die dann kann mit der Hilfsbedürftigkeit in Zusammenhang stehen.
Wir packen da noch ein paar mehr Infos in unsere Shownotes. Dort haben wir zum Beispiel auch eine Checkliste, wie man so eine Gefährdungsmeldung verfasst und einen Musterbrief. Und was ratest du Leuten, wie jetzt Ueli Pfister, seinen Bekannten, die anstehen, also die versuchen, das zu machen, aber einfach stecken bleiben?
Es ist natürlich ein grosser Unterschied, ob eine Person Hilfe möchte oder kann eingesehen, dass sie Hilfe braucht oder ob eine Person das nicht möchte, nicht freiwillig irgendwie gewillt ist, um mit der KESB in Kontakt treten. Man muss ja auch einen Perspektivenwechsel da noch einnehmen. Viele Leute logischerweise finden das auch Zumutung, eine Frechheit vielleicht, wenn eine KESB kommt, rumschnüffeln. Das ist nicht etwas Angenehmes. Und dort gilt es so, es ist so ein feiner Grad, wo man halt mit Personen, wo man gut kennt, weiss, wie man das dann muss so ein bisschen deichseln, damit sie vielleicht merken, nein, ich brauche Hilfe. Vielleicht wäre es gut, wenn jetzt irgendwie vielleicht auch eine psychologische Spitex kommt oder vielleicht eine allgemeine Spitex mal vorbeikommt. Ich würde dort raten, holen Leute ins Boot, wo die Person sich etwas sagen lässt, wo sie ein offenes Ohr hat, um diese Themen anzusprechen.
Und der Ueli Pfister hat das Glück, dass er wenigstens so Leute hatte, die ihn gerne hatten, die sich um ihn gekümmert haben. Jetzt ganz viele Leute haben das wahrscheinlich nicht. Also gerade wenn sie schon älter sind, sind vielleicht allein. Werden sie sich allein überlassen? Oder gibt es da auch von institutioneller Seite aus jemanden, der helfen kann, der das in die Hand nimmt?
Also es gibt die psychiatrische Spitex. Die findet man meistens über den stadtärztlichen Dienst oder halt einfach ganz klar über Google schauen, was es dort gibt. Eigentlich sind Sozialzentren zuständig. Auch für Beratungen, wenn man ansteht. Oder natürlich auch beim Beobachten, Beratungstelefon findet man immer wieder Hilfe, wenn man ansteht.
Beim Ueli Pfister war halt noch so, dass die Regina Brechbühl, die hat schon Heimleitungen gemacht, also die kommt in diesem Bereich raus. Und wo sie angerufen hat, hat sie auch gesagt, an der Kiste, es ist eine Gefährdungsmeldung, oder? Aber die Nachbarin und auch die Wundpflegefachfrau, die sind sich so Situationen nicht gewöhnt gewesen. Die haben einfach angerufen und haben schon gesagt, es ist eine Gefährdungsmeldung. Aber man hat sie wahrscheinlich einfach auch nicht so ernst genommen, weil sie ja nicht der Kantonsarzt sind oder so. Und ja, das ist halt auch schwierig. Und natürlich hätten die auch können einfach die Ambulanz anrufen, wenn sie sich so Sorgen machen. Aber sie haben ja gewusst, dass er eine Beiständin hat und haben nicht vorgreifen, weil sie denken, ja, die Frau weiss dann schon, was zu tun ist.
Das ist ein guter Punkt, weil eigentlich, oder was man kann sagen, KESB ist natürlich da wie so eine Behörde, man kann sie involvieren, Gefährdungsmeldung machen, aber es braucht auch ihre Zeit. Also es geht in der Regel nicht Schlag auf Schlag. Wenn es wirklich ein dringendes medizinisches Problem ist, dann ist eigentlich der Notfallpsychiater oder die Notfallpsychiaterin die Adresse oder die Telefonnummer, die man wählt. Also es braucht dort eine medizinische Einschätzung vom Arzt, von einer Ärztin, Notfallpsychiaterin, Notfallpsychiater, die dann auch können schnell die nötigen Massnahmen treffen. Und dann im weiterfolgenden Schritt würde man wieder KESB involvieren, weil die schauen dann wegen der Beistandschaft, wie geht es weiter in einer Klinik, was braucht es für Entscheidungen, die getroffen werden.
Aber eben, das musst du halt auch wissen, als Normalbürger, oder? Das ist einem ja nicht so klar. Die sind alle ein bisschen Sätze gewesen und haben Angst um ihn gehabt und halt Krawall geschlagen, wo es gegangen ist. Nur hat es nicht so viel genützt.
Und das ist ein guter Punkt. Das habe ich mich auch gefragt, als ich den Fall gelesen habe, wo wir schon darüber geredet haben. Das ist etwas, wo man wo ich auch der Meinung bin, wo man erwarten darf, auch von einer finanziellen Beiständin, dass sie auf die Idee kommt, um vielleicht mal zu sagen, hey, wenn es denn so akut ist und wenn ihr nur mal die Personen so antrefft, dann läutet dort und dort an.
Also zusammenfassend würde ich sagen, die Leute in seinem Umfeld haben eigentlich gut reagiert. Die haben versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und trotzdem ist es schief gegangen, er ist gestorben. Aber wenn ihr zwei gesagt habt, man kann nicht sagen, wer jetzt dort schuld ist, das ist einfach wirklich blöd gelaufen. Und was bleibt, sind dann einfach die Erinnerungen an Ueli Pfister. Für die Regina Brechbühl ist das zum Beispiel das Ärgeln und die gemeinsamen Ausflüge, die sie betont hat. Andrea, hast du auch etwas mitgenommen aus dieser Geschichte?
Dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sein Umfeld ein bisschen zu beobachten und einzugreifen, wenn es nötig ist, dass einem so etwas nicht passiert.
Das ist sicher ein guter Rat. Danke euch beiden vielmals für das spannende Gespräch.
Ja, danke dir.
Danke auch.
Das war der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Carlo Lardi. In den Shownotes findet ihr Artikel und rechtliche Ratgeber zum richtigen Umgang in solchen Situationen. Es lohnt sich, reinzuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, bewerten und beim nächsten Mal wieder reinhören.